Deutschlandfunk Kultur Fazit.
Howl heißt ein berühmtes Gedicht des Amerikaners Allen Ginsberg. David Martin macht daraus einen Theaterabend an der Berliner Volksbühne. Am Puls der Zeit, auch die Königliche Kunstakademie in London holt jetzt Öko-Visionäre in ihre Ausstellungshallen. Und Feuer in der Vorstadt, ganz Frankreich redet über den Kinofilm Les Misérables.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Jack Kerouac, William S. Burroughs und Allen Ginsberg, diese drei Poeten stehen für die amerikanische Beat Generation, wilde Spracherneuerer, die den Blick für die am Rande Lebenden schärften. Howl, das Geheul, ist Ginsbergs bekanntestes Gedicht, gewidmet einem Mann, den er in einer psychiatrischen Klinik kennengelernt hatte. 1955 trug er es zum ersten Mal öffentlich vor.
Howl for Carl Solomon. I saw the best minds of my generation destroyed by madness, starving, hysterical, naked, dragging themselves through the Negro streets at dawn looking for an angry fix. Angel-headed hipsters burning for the ancient heavenly connection.
Ich sah die besten Köpfe meiner Generation zerstört vom Wahnsinn, ausgemergelt, hysterisch, nackt, wie sie sich im Morgengrauen durch die Negerstraßen schleppten, auf der Suche nach einer wütenden Spritze. So beginnt Allen Ginsbergs Langpoem Howl. Es ist sein bis heute bekanntestes Gedicht, auch weil es seinem Verleger eine Klage einbrachte. Man stieß sich an obszönen Ausdrücken, aber solche Empfindlichkeiten hatten selbst 1957 keine Chance mehr vor Gericht. Im Gegenteil, der Prozess machte Ginsberg und seinen Verleger in San Francisco landesweit bekannt. Das Gedicht ist vor mehr als 60 Jahren entstanden. Es hat Musiker wie Bob Dylan und Patti Smith inspiriert und nun auch die Berliner Volksbühne bzw. David Martin, der einen Abend nach Allen Ginsberg inszeniert hat. Der Theaterkritiker André Mumot kommt aus der Premiere von Howl. Hallo.
Hallo.
Wir haben den Anfang des Gedichts gehört. Wird es denn komplett rezitiert an diesem Abend?
Nein, es ist wahrscheinlich die große Überraschung, weil man sich ja im Vorfeld schon überlegt hat, so wahnsinnig lang ist der Text nicht. Wie werden Sie ihn denn noch ergänzen? Was werden Sie hinzufügen? Stattdessen hat man sich für das Gegenteil entschieden. Es sind also nur Bruchstücke des Textes zu hören und auch nur vom Schluss des Gedichtes. Also der gesamte Anfang ist nicht zu hören und es sind insgesamt nur kurze Augenblicke, an denen in diesem Abend gesprochen wird. Es gibt einen gegen Ende, wo die Schauspielerin Silvia Rieger eine dramatische Monologsituation für sich bekommt, wo sie eben den Moloch beschwört, der in dem Gedicht vorkommt. Ansonsten wird fast gar nicht geredet.
David Martin ist Pianist, der komponiert, er ist Opern- und Theaterregisseur, spielt in Musik der Zeit, in der Ginsberg seine Anfänge als Poet hatte und in der er auftrat, eine Rolle an diesem Abend. Immerhin hat er ja selber auch oft sein kleines Harmonium dabei gehabt.
Ja, auch das ist eine Überraschung, gleich die nächste. Es gibt die Musik, die man erwarten würde, nicht. Es gibt den Jazz nicht zu hören, jedenfalls nur, wenn überhaupt, sehr kurz und in Anklängen. Und es gibt eben auch die Musik der, sagen wir mal, Hippie-Generation nicht zu hören, die sich von Ginsberg hat beeinflussen und inspirieren lassen, sondern Martin nutzt diese Vorlage eigentlich sowieso nur als Sprungbrett, um die sehr eigene, sehr selbstständige Ästhetik, die er für sich schon vor langer Zeit gefunden hat, wieder zu verwenden und in den Mittelpunkt des Abends zu stellen. Es gibt sehr viel Musik, also der Abend ist durchkomponiert, muss man sagen. Es ist ein Musiktheaterabend, der aus großen musikalischen Blöcken zusammengesetzt ist. Das ist dann aber immer wieder mit Rückgriffen auf die Barockmusik, sind das so getriebene, rhythmische Minimal-Music-Blöcke, die aber eben live von den Darstellerinnen und Darstellern auf der Bühne aufgeführt werden mit den Instrumenten. Da gibt es mehrere Klaviere, auch ein Cembalo auf der Bühne, ein Kontrabass, da wird Trompete gespielt, da wird sehr massiv auf ein Schlagwerk eingedroschen. Es wird auch dazu passend im Takt ein Computer zerlegt mit dem Hammer auf der Bühne. Das ist so das musikalische Konzept dieses Abends.
Und wer spielt Allen Ginsberg und was für Zeitgenossen lässt Marton möglicherweise noch auftreten? Ich vermute eher keine.
Ja, es deutete sich schon an. Es ist all das eben nicht zu finden. Es gibt keine Ginsberg-Figur. Allerdings gibt es so schon Figuren, die aus der Welt dieses Gedichtes entstammen könnten. Im weitesten Sinne, da gibt es zum Beispiel den sehr erotischen Matrosen, also so eine typische sexualisierte Figur, die Ginsberg beschreibt. Es gibt eben auch die Mütter, die so ein bisschen nostalgisch mit ihrem Kinderwagen da rumlaufen. Und es gibt die Mutter, die in der Psychiatrie gestorben ist. Das ist eine reale Figur, also die Mutter von Allen Ginsberg. Die spielt auch im Gedicht eine Rolle. Und ich habe den Eindruck gehabt, ihr ist eigentlich dieser Abend gewidmet, weil die Bühne dreht sich immer im Kreis und man sieht immer wieder die Mutter auf diesem Krankenbett, auch in großer Verzweiflung. Und am Ende ist es auch so, dass der Abend mit einem Stabat Mater seinen Abschluss findet. Also das war für mich so der deutlichste, der klarste Bezug zu Allen Ginsbergs Biografie, die man an diesem Abend rauslesen konnte.
Eine Rolle spielte auch, Sie hatten es schon erwähnt, der Moloch. Also dem wird die Schuld an der gesellschaftlichen Misere gegeben, der wuchernden Stadt, dem kalten Kapitalismus. Wie wird denn dieser Blick auf die Gesellschaft, die Welt in der Inszenierung eingebunden?
Im Grunde in so einer Art sehr offenem, verspieltem Ballett, in dem die Darstellerinnen und Darsteller so langsam aber sicher sich in ihre Verzweiflung hineinsteigern. Das ist aber ziemlich abstrakt. Also es ist so, dass Wirklichkeit sichtbar wird auf dieser Bühne, auch durch das Bühnenbild. Das ist so ein heruntergekommener Vergnügungspark, könnte man vielleicht sagen, den der Bühnenbildner Christian Friedländer da aufgebaut hat. Da gibt es einen Springbrunnen und so Holzbänke und Teile einer Mauer. Das ist ziemlich ästhetisch und sehr schön gemacht mit Stimmungen, die durch die Farbgebung, durch die Lichtgebung des Abends immer wieder wechselt. Aber insgesamt bleibt es natürlich so ein ziemlich ungenaues Bild, was nicht historisch verortet ist. Aber trotzdem, auch durch die kleinen Ausschnitte aus dem Gedicht, wird schon deutlich, dass da Individuen kämpfen gegen den gesellschaftlichen Zusammenhang und dass sie auch nicht hineinpassen und dass sie vielleicht auch nicht hineinpassen wollen. Im Vergleich zu dem Gedicht ist das allerdings sehr subtil, weil das ist ja das Besondere an diesem großen Werk von Allen Ginsberg, dass er mit so wahnsinnig vielen Assoziationen arbeitet und auf so schmerzliche und aggressive Weise immer wieder beschreibt, wie diese Außenseitersituation ihn quält, andere quält und wie er versucht, dagegen anzukämpfen. Das fehlt an diesem Abend, wenn man so will, vollständig.
Der insgesamt sehr viele Überraschungen für Sie parat hatte. Wie fällt das Fazit aus? Trotzdem ein Abend, den Sie nicht bereuen?
Ich bereue ihn nicht. Ich glaube, dass man einfach sich darauf einstellen muss, dass Howl, das Gedicht von Allen Ginsberg, wirklich nur eine Grundidee ist, die diesem Abend zugrunde liegt und dass der Abend daraus eine ganz eigene Idee baut, eine eigene Welt baut. Und diese Welt hat zumindest für mich in der ersten Hälfte hervorragend funktioniert. Das ist sehr lustvoll anzusehen, das ist bunt, das ist getrieben, das ist auch witzig in den vielen kleinen ästhetischen, musikalischen, choreografischen Details. Leider wird es am Ende etwas beliebig. Es steigert sich natürlich in so eine Art Raserei hinein, die dann aber eben doch den Inhalt vermissen lässt. Man fragt sich dann am Ende doch, wo ist das Problem, worum geht's, wo ist der Inhalt? Und deshalb geht man dann doch nicht sehr befriedigt aus diesem Abend heraus.
David Marton hat einen Abend für den 1997 gestorbenen amerikanischen Poeten Allen Ginsberg entworfen an der Berliner Volksbühne. André Mumot war für Fazit dort. Besten Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Die neue Galerie in Kassel ist seit langem ein wichtiger Ort der Dokumenta. Da die Weltkunstausstellung aber nur alle 5 Jahre stattfindet, wird die Galerie jetzt für eine neue Dauerausstellung zur Geschichte der bisherigen Dokumenta-Ausgaben seit 1955 genutzt. In einem Raum allerdings wird nicht in die Vergangenheit, sondern in die Zukunft geschaut. Denn diesen Raum hat Ruan Grupa gestaltet. Ruan Grupa, das ist die indonesische Künstlergruppe, die 2022 für das Konzept der Dokumenta verantwortlich ist. Dass ihr Blick in die Zukunft im Retro-Stil der 60er Jahre daherkommt, hat Ludger Fittkau nur einen Moment lang irritiert.
Eine hellgrüne Polstergarnitur auf rot gemustertem Teppich. In der Mitte ein runder Tisch mit weißem Plastikfuß und braun gebeizter Platte. Passend hässlich dazu eine Stehlampe an der Wand mit 3 Aluleuchtern. ein spießiges Wohnzimmer, wie es hierzulande gerade in den 60er Jahren viele gab. Ausgestattet mit etwas durchgesessenen Sesseln, die in Berliner Szenekneipen gerade angesagt sind. Der Fernseher neben dem ebenfalls braunen Resopalschrank ist etwas neueren Datums. Auf dem Bildschirm flimmern Ausschnitte aus früheren Performances und Happenings von Ruan Grupa. Die indonesische Künstlergruppe, die die nächste Documenta leiten wird, hat den Retro-Wohnraum gestaltet. Er soll als Ort des Austausches dienen, heißt es in einer Erklärung dazu.
Auf der rechten Seite sehen Sie eine Karte, eine skizzierte Karte von Kassel. Und hier ist das Prinzip des Mappings angewandt, dass man sich an die soziale und räumliche Wirklichkeit in Kassel annähern soll. Und die Besucher werden aufgefordert, mit Stickern einzelne ihnen wichtige emotionale Momente, Restaurants in die Karte zu kleben.
Sagt Dorothee Gerkens. Sie ist Sammlungsleiterin der neuen Galerie in der Museumslandschaft Hessen-Kassel und eine der Kuratorinnen der neuen Dauerausstellung zur Geschichte der Documenta. Der Ruan-Grupa-Raum im Kasseler Museum fällt erst einmal aus dem Rahmen der Ausstellung. Ruan-Grupa geht es hier nämlich auch um die Zukunft, um die Vorbereitung der nächsten Documenta im Jahr 2022. So soll der Kasseler Stadtplan, den die Künstler aus Jakarta an die Wand geheftet haben, hier nicht dauerhaft hängen. Auch um zu zeigen, dass es nicht um eine bereits abgeschlossene Documenta geht. Dorothee Gerkens.
Die Tafeln sollen nach 6 Monaten etwa ausgetauscht werden und dann wieder durch neue Tafeln ergänzt werden, dass das auch ein lebendiger Prozess ist, dass es sich auch immer wieder verändert, dieser Raum.
Die jeweiligen mit den Stickern der Besucher verzierten Stadtpläne sollen dann an Kasseler Institutionen, die sich besonders bei der Vorbereitung der Documenta 15 engagieren, verschenkt werden. So funktioniert Sponsorensuche à la Ruan Grupa. Der größte Teil der neuen Überblicksausstellung widmet sich jedoch chronologisch und detailreich den bisher 14 abgeschlossenen Weltkunstausstellungen in Kassel. Insbesondere die jeweilige Ausstellungsarchitektur wird überzeugend rekonstruiert. Etwa die oft noch improvisiert und rau wirkenden Präsentationsflächen der ersten Nachkriegsausstellungen in ruinenhafter Kulisse. Oder die stark politisch geprägten Ausstellungen in der Post-68er-Zeit, in der sich auch eine sogenannte Mediendokumenta, insbesondere der Videokunst, annahm. Immer wieder verweisen Fotos oder Miniaturmodelle auf die vielfältigen Außenkunstwerke, die es in der Documenta-Geschichte bisher gab.
Auch gerade die Außenkunstwerke sind auch sehr prägend für die Rezeption der Documenta geworden. Wir haben im nächsten Raum die 7000 Eichen von Josef Beuys, auch ein Documenta-Werk, was immer noch sehr, sehr wichtig ist, eines der zentralen Documenta-Werke überhaupt.
Entlang des reichlich mit Fotos bestückten Zeitstrahls an der Wand geht es einige Räume weiter zur Fläche der Documenta 13. Darin eine Installation des US-Künstlers Michael Rakowitz, in der er Kriegszerstörungen in Kassel thematisiert, verbunden mit den Folgen des gegenwärtigen Krieges in Afghanistan. Im Zentrum des Werkes steht eine Anzahl von aus Stein gemeißelten Büchern. Kuratorin Dorothee Gerkens.
Die Bücher sind nachempfunden verbrannten Büchern aus dem Fredericianum, die im Zweiten Weltkrieg zerbrannt wurden, aber aus einem Stein, der aus dem Steinbruch in Bamyan in Afghanistan stammt, wo die Buddha-Skulpturen 2001 von den Taliban zerstört worden sind. Also das bringt da verschiedene Geschichten international zusammen.
Viele Meisterwerke aus der Sammlung der Moderne der neuen Galerie Kassel sind in die Rekonstruktion der bisherigen Documenta-Geschichte integriert. Ob das Georg Meistermanns Ölbild Gerüste aus dem Jahr 1955 ist oder Gerhard Richters Porträt des Documenta-Begründers Arnold Bode von 1964, Markus Lüppertz, Mario Merz, Miriam Kahn oder Susan Hiller. Der Besuch der neuen Galerie Kassel lohnt sich nicht nur in den eigentlichen Documenta-Jahren. Ab sofort lohnt er sich nun besonders, wegen der neuen, sehr gelungenen Dauerausstellung zur Geschichte einer weittragenden Nachkriegsidee, der Documenta.
Die neue Dauerausstellung zur Geschichte der Documenta in Kassel ist das erste Statement von Ruan Grupa. Das indonesische Künstlerkollektiv leitet 2022 die Documenta.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Schon seit langem beschäftigen sich Künstler mit unserem Einfluss auf die Umwelt und mit der Klimakrise. Beeindruckend ist die Weise, wie der Däne Olafur Eliasson auf das schnelle Abschmelzen der Polarkappen aufmerksam machte. 24 grönländische Gletscherbrocken ließ er letztes Jahr auf dem Wasser- und Landweg nach London bringen. Vor der Tate Modern konnten Passanten sehen, wie schnell so ein Eisblock sich verflüssigt. Jetzt macht auch die Royal Academy Academy of Arts in London den Klimawandel zum Thema einer Ausstellung. Die Kunstakademie hat Werke von Künstlern, aber auch von Designern und Architekten versammelt. Martin Hahn war für uns in der Schau der Öko-Visionäre.
Kaum ist man durch die Tür, steht man vor der Katastrophe. In einem Aquarium dreht sich ein giftgrün beleuchteter Globus durch trübes Wasser. Die Botschaft ist klar. Unserer Erde geht es schlecht und diese Ausstellung möchte darüber reden. Unter dem Titel Eco-Visionaries zeigt die Royal Academy of Arts in London Werke, die sich mit Umweltzerstörung und Klimakrise beschäftigen. Leichte Kost sei das keine, so Kurator Gonzalo Herrero Delicado.
In Ausstellungen zu gehen, ist heute eine Freizeitbeschäftigung. Und in vielen Fällen ist das auch okay. Aber das war nicht das Ziel dieser Ausstellung. Wir wollen eine klare Botschaft an ein möglichst breites Publikum senden. Wir wollen, dass die Menschen handeln, wenn sie die Ausstellung verlassen.
So that audience can take action once they leave the exhibition.
Im ersten Raum werden Besucher aber zunächst einmal kalkuliert überfordert. Das Globuswerk Domestic Catastrophe des Künstlerteams Hehe wird von sphärischem Gesang begleitet. Dazu kommt der Sound verschiedener Videoinstallationen. Auf einer großen Leinwand läuft A Film Reclaimed, ein Zusammenschnitt apokalyptischer Filmszenen, angereichert mit politischen Botschaften. Wir wollen im ersten Raum die Fakten präsentieren, auf sehr zugängliche Art und Weise. Aber die Besucher sollen auch den Raum betreten und denken, was passiert hier? Das ist etwas verstörend. Und das ist auch so beabsichtigt. Genauso verstörend finden viele Aktivisten die Zusammenarbeit von Londons Kultureinrichtungen mit großen Konzernen. Auch Eco-Visionaries wird von einem Energieunternehmen gesponsert. Die Firma engagiert sich nach eigenen Aussagen zwar im Bereich erneuerbare Energien, doch auf der Website der Royal Academy of Arts findet man unter den Unterstützern der Akademie auch Banken und Luxusmarken. Firmen, die für viele Menschen Teil des Problems und nicht Teil der Lösung sind. Spricht man Kurator Delicado darauf an, hört man das Übliche. Wir haben alles ethisch überprüft und die Künstler sahen darin kein Problem. Dank der Sponsoren sind die Ticketpreise sehr niedrig und das Ziel ist es doch, viele Menschen und vor allem ein jüngeres Publikum zu erreichen. Wer sich vom Sponsoring nicht stören lässt, findet in Eco-Visionaries eingängige Kunstwerke, die das Ungreifbare greifbar machen. Auf Daten und Statistiken verzichtet die Ausstellung genauso wie auf lange Erklärungen. Da ist die Videoinstallation Madrid in Air von Nerea Calvillo. Das Video visualisiert die Luftverschmutzung Madrids, die sich wie eine Decke über die Stadt legt. Und da ist The Substitute von Daisy Ginsberg. Mit Hilfe von künstlicher Intelligenz und zoologischen Daten erweckt die Künstlerin ein nördliches Breitmaulnashorn zum Leben. Das letzte männliche Exemplar der Spezies starb 2018. Auf der Leinwand wird aus einem Pixelhaufen ein schnaubendes, stampfendes Tier, das die Frage aufwirft: Kann uns Technologie helfen, das Massensterben aufzuhalten?
The exhibition, I think, still contains that balance between Pessimism and Optimism.
Kurator Pedro Gardaño steht im letzten Raum der Ausstellung und betont, dass man versuche, optimistisch zu enden. Der Raum zeigt Entwürfe für eine Welt, in der Wüsten urbar gemacht werden und Architektur Menschen und Tiere mitdenkt. Höhepunkt ist ein Werk des Künstlerkollektivs Rimini Protokoll.
Now open your eyes.
But what I think is important in this piece, from my point of view, is almost like the cathartic view.
Dieses Werk hat eine kathartische Wirkung. Es erlaubt den Gedanken, selbst wenn das Massensterben weitergeht, der Planet wird überleben. Und es gibt möglicherweise andere Spezies, die eher überleben werden als wir, weil sie sich besser an ein wärmeres Klima anpassen können. Vielleicht werden wir nicht die dominante Lebensform bleiben.
Maybe we are not necessarily the only dominant species.
Don't worry. Just write something.
Win-Win heißt das Werk von Rimini Protokoll. Besucher nehmen dafür in einem dunklen Raum Platz. In der Mitte zieht gemächlich ein Schwarm Quallen seine Kreise.
Now, your time is up. you will have to leave. Why don't you wave bye-bye to them?
So sanft die Stimme klingt, sich zu verabschieden und den Planeten überlebensfähigeren Kreaturen zu überlassen. Die Perspektive klammert den Schmerz aus für uns Menschen. In London präsentiert die Royal Academy of Arts Arbeiten von Öko-Visionären.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die Schriftstellerin Susan Coy wird in diesem Jahr mit dem National Book Award in der Kategorie Fiction ausgezeichnet. Die Autorin erhält den wohl wichtigsten US-Literaturpreis für ihren Roman Trust Exercise. Er spielt in den frühen 80er Jahren in einer Highschool mit künstlerischem Schwerpunkt. Im Mittelpunkt steht die Liebesbeziehung zwischen den Schülern David und Sarah und die Rolle ihres Theaterlehrers. Es ist der fünfte Roman von Susan Coy, die 1969 als Tochter eines koreanischen Vaters und einer jüdischen Mutter im US-Bundesstaat Indiana zur Welt kam. Wut habe sie beim Schreiben angetrieben, zum einen über die Trennung von ihrem Ehemann nach 13 Jahren, zum anderen über die erfolgreiche Präsidentschaftskandidatur von Donald Trump, insbesondere seine Prahlereien mit sexueller Gewalt am Access Hollywood Set. Im letzten Moment hat der US-Technologiekonzern Apple die geplante Weltpremiere des Films The Banker abgesagt. Er sollte heute zum Abschluss des AFI-Filmfestivals in Los Angeles gezeigt werden. Der Film basiert auf der wahren Geschichte zweier schwarzer Geschäftsmänner, die in den USA der 60er Jahre einen Weißen als Aushängeschild ihres Unternehmens anheuern, um dem vorherrschenden Rassismus ein Schnippchen zu schlagen. In der vergangenen Woche seien Apple Bedenken gegen den Film bekannt geworden, erklärte das Unternehmen. Gemeinsam mit dem Filmteam sollten diese nun überprüft werden. The Banker ist einer der ersten von Apple für seinen neuen Streamingdienst Apple TV Plus produzierten Filme und sollte ab dem 6. Dezember dort laufen. Kulturstaatsministerin Grütters fordert mehr Geld für die klassische Kulturförderung in Europa. Mit Blick auf die derzeit diskutierte Finanzplanung ab 2021 sagte die CDU-Politikerin in Brüssel, das Förderprogramm Creative Europe könnte besser ausgestattet sein. Es sei zudem schade, dass der Fokus sehr stark auf der Kreativwirtschaft liege, statt auf klassischen Kulturprofilen. In einer Zeit, in der man nach Identität suche, sei die Brückenbauerfunktion der Kultur wichtiger denn je. Deshalb würde sie sich dort einen stärkeren Fokus wünschen, und das gehe natürlich auch nur mit entsprechend viel Geld. Für den Preis der Leipziger Buchmesse 2020 sind 402 Werke aus 134 Verlagen eingereicht worden. Themen und Formen der Bewerbertitel spiegelten die Stimmung der Gegenwart wider, sagte der Vorsitzende der siebenköpfigen Jury und Feuilletonist der Süddeutschen Zeitung Jens Biski. In den Büchern gehe es um mögliche Zukünfte, Untergänge und Aufbrüche, erklärte er. Die mit insgesamt 60.000 Euro dotierte Auszeichnung wird seit 2005 traditionell am ersten Tag des viertägigen Frühjahrstreffs der Buchbranche in Leipzig verliehen. Im kommenden Jahr ist es der 12. März. Janosch beendet seine Kolumne im Zeitmagazin. Er wolle mehr Zeit für seine privaten künstlerischen Arbeiten haben, begründete der 88-jährige Illustrator und Schriftsteller seine Entscheidung. Deswegen schicke er Wondrak in Rente. Seit 2013 hatte Janosch wöchentlich Fragen der Leser beantwortet. Die letzte war: Herr Janosch, wie sagt man Tschüss? Antwort: Man dreht sich um mit einer Träne im Auge und sagt: Ich gehe dann mal.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Die Franzosen gehen ins Kino, das ist nichts Neues, aber dass ein ganzes Land über einen Film spricht, verdient, dass man hinschaut. Gedreht hat den Film Lachli, in Mali geboren, in der Pariser Vorstadt aufgewachsen. Dort, wo es 2005, ausgelöst durch den Tod von zwei Jugendlichen, die vor der Polizei geflohen waren, zu schweren Unruhen kam. Die Straßenkämpfe ließen damals nach ein paar Wochen nach, die Missstände wurden weiter ignoriert. Lachlis Film legt den Finger auf genau dieses Versäumnis. Er hat ihm den Titel eines französischen Literaturklassikers gegeben, Les Misérables. Aus Paris berichtet Marcel Wagner.
Dieser Film sei ein Elektroschock. So beschreibt die Zeitung Le Monde, was die französischen Zuschauer aktuell im Kino erwartet. Klingt nach reichlich Sprengstoff und der wird auch geliefert. Dabei fängt Les Misérables, die Elenden, ausgerechnet in dem Moment an, in dem die französische Gesellschaft endlich einmal nicht zerrissen, sondern eins war.
J'en appelle à votre esprit d'équipe. La cohésion.
Frankreich ist gerade Fußball-Weltmeister geworden, als Polizist Stefan, gerade aus dem beschaulichen Cherbourg versetzt, seinen ersten Tag in Montfermeil hat, einer typischen Vorstadthölle von Paris.
Toi, tu débarques, nous, ça fait 10 ans qu'on est là. On est les seuls à se faire respecter.
Die Geschichte von Les Misérables ist schnell erzählt. Schon am ersten Tag lernt Stéphane die Pariser Banlieue in all ihrer Banalität und Brutalität kennen. Dealerbanden, verwahrloste Jugendliche, den nervigen Kollegen kaum besser und nicht weniger hart drauf als die Kriminellen. Als die Flicks, die Bullen, einen Jugendlichen wegen einer Allerweltsgeschichte hochnehmen wollen, schießt Gauda, der dritte Polizist im Team, ihm im Eifer des Gefechts einen Flashball an den Kopf. Ein anderer Junge hat die Szene mit einer Drohne gefilmt.
La galère, c'est qu'il y a un drone qui nous a filmé.
Qu'est-ce que tu me parles de gérer un drone? Là, il y a un gamin inconscient là.
Binnen Stunden gerät die wackelige Statik des Quartiers ins Wanken. Es droht ein Aufstand mit Gewalt, die der Zuschauer sich kaum ausmalen kann, noch will. Dabei ist es weniger die eher gängige Handlung, als vielmehr die fast dokumentarische Art und Weise, wie Regisseur und Mitautor Lutch Lee seine Geschichte erzählt, die dem Zuschauer mehr als 1,5 Stunden lang den Schweiß in die Handflächen treibt. Man redet so oft von diesen Quartiers, man hört in den Medien oder Politiker davon sprechen, aber es gibt nur wenige Menschen, die sie wirklich kennen. Für mich, der ich dort wohne und aufgewachsen bin, war es wichtig, ein Zeugnis zu liefern, das so genau und ehrlich wie möglich ist, ohne Partei zu ergreifen oder die Figuren irgendwie zu beurteilen. Erzählte Lutch Lee kürzlich im Fernsehsender France 5. Das Beunruhigende daran ist, dass das Zeugnis, das der Film von den sozialen Brennpunkten in französischen Vorstädten liefert, ebenso erschreckend wie wahr ist. Anders als in ähnlichen Hollywood-Streifen bleibt im Pariser Ghetto keine Zeit für irgendeine Liebes- oder sonst was Geschichte am Rande, die irgendeine der Figuren überhöhen könnte. Dafür weckt der Film nackte Angst vor dem, was passieren könnte, wenn die Vorstädte, so wie 2005, noch einmal in Wallung geraten sollten. Die Situation ist kritisch und sie dauert seit mehr als 30 Jahren. Ich denke, dass mein Film auch ein Alarmruf an die Politik ist, weil sie letztlich verantwortlich ist. Also, das Zeugnis ist nun da. Sie können nicht sagen, dass sie nicht wussten, was da passiert. Wie der Regisseur kommen auch die meisten Darsteller aus Montfermeil, sind Laien, spielen quasi sich selbst. Den Titel Les Misérables hat Lutch Lee von Victor Hugo übernommen, dessen Elende, Ironie des Schicksals, sich im Roman auch schon in Montfermeil trafen. Für den Regisseur ist es der erste lange Film überhaupt und er spiegelt sein Leben. Denn das Filmen hat sich Lee in der Banlieue selbst beigebracht, Dokus über das Leben nach den Unruhen von 2005 gedreht, wie der Junge im Film Cop-Watching betrieben, Polizisten bei ihren Einsätzen im Quartier gefilmt, die Videos ins Internet gestellt. Ich bin mehrfach in Gewahrsam genommen worden und habe gut 50 Anzeigen von Polizisten bekommen, erinnert sich Lutch Lee. Eines seiner Videos führte seinerzeit schließlich dazu, dass erstmals tatsächlich Polizisten wegen eines brutalen Übergriffs suspendiert wurden. Trotzdem sind auch die Polizisten in Les Misérables nicht nur schwarz oder weiß gezeichnet. Es ist kein Film gegen die Polizei. Im Gegenteil, die Misérables, die Elenden, sind sowohl die Bewohner als auch die Polizisten, die auch in diesem Universum leben, viel arbeiten für wenig Geld und meistens selbst in Sozialwohnungen wohnen. Das Bild, das Lee mit seinem Film entworfen hat, es geht unter die Haut. Es ist so eindrucksvoll, dass es als Erstlingswerk sogar beim Filmfest in Cannes überzeugen konnte. Les Misérables wurde dort mit dem großen Preis der Jury ausgezeichnet. Gerne hätte Lutch Lee den Film auch gemeinsam mit Präsident Emmanuel Macron vor Ort in Montfermeil geschaut. Doch der Präsident sagte aus Termingründen ab und ließ ihn sich alleine im Élysée-Palast zeigen. Wie eine Zeitung überliefert, soll Macron bestürzt gewesen sein und die gesamte Regierung angewiesen haben, schleunigst nach Lösungen für die Vorstädte zu suchen. Die Zeit, sie drängt.
Les Misérables, der für den Oscar nominierte Film von Lutch Lee, über den ganz Frankreich redet, kommt in dieser Woche auch in deutsche Kinos.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Düsseldorf hat eine starke Kunst- und Fotografie-Szene. Dass der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages 41,5 Millionen Euro für den Aufbau eines nationalen Fotografie-Institutes bereitstellen will, stärkt den Standort auch international. Die Kulturwissenschaftlerin Josephine Raab kuratiert, zusammen mit Stefan Brecht, seit 2004 den internationalen Wettbewerb Gute Aussichten. Eingereicht werden dafür Abschlussarbeiten von jungen Fotografiestudenten und Studentin. Für 2019 ist die Auswahl getroffen. Guten Abend, Frau Raab.
Guten Abend.
Die eingereichten Arbeiten der PreisträgerInnen werden im NRW-Forum ausgestellt. Krieg und Frieden in Zeiten globaler Desinformation. Das ist der rote Faden, der die Bilder verknüpft. Wie setzen die jungen Leute das denn um?
In einer großen medialen Vielfalt. Also wir haben 9 Preisträger im Gepäck plus ein Gute Aussichten Stipendiat und sie kommen von unterschiedlichen Hochschulen. Sie stellen hier ihre Abschlussarbeiten vor und es geht sozusagen übergeordnet auch immer wieder um die Frage nach der Macht des Bildes, nach der Authentizität des Bildes und wie erzähle ich eine Geschichte, damit ich ihr überhaupt glauben kann oder eben auch nicht. Das heißt, es gibt von den 9 Preisträgern beschäftigen sich 5 mit der Frage, wie kann man ein Gegenbild oder einen Gegenentwurf entwickeln? Wie kann man eine Geschichte erzählen jenseits der massenmedialen Bilder und damit überhaupt noch den Betrachter oder die Betrachterin auch erreichen? Und das fanden wir doch schon enorm herausragend, dass sich so viele junge Menschen jetzt auch wieder mit politischen Themen auseinandersetzen, beziehungsweise auch mit gesellschaftlich relevanten Themen.
An was für Orte bzw. was für Länder werden wir als Betrachter versetzt?
Nun, da werden sie von dem Düsseldorfer Lukas van Bentum beispielsweise nach Kaliningrad entführt, einer russischen Exklave, die irgendwo zwischen sowjetischer Dirigismus und dem Blick nach Europa versucht, ihre eigene Identität herauszubilden, nachdem ja irgendwann mal die Stunde Null deklariert wurde und die deutsche Geschichte, die deutsche Vergangenheit ausradiert wurde und es als russisches Territorium deklariert wurde. Da haben wir Lisa Hoffmann, die in ihrem Atlas der Essenz einen Gegenentwurf wagt zu den massenmedialen Bildern, die sich häufig auf ein ikonisches Bild eines kriegerischen Konfliktes oder einer Katastrophe kaprizieren, indem sie hunderte von Bildern übereinander legt, die sie aus sowohl westeuropäischen als auch den Vor-Ort-Quellen recherchiert und dann zu einem großen Tableau zusammenfügt, in dem wir eben kein klares Bild mehr haben von einem Ereignis, sondern in dem sich ganz, ganz viele Perspektiven und Bilder vereinen. Da haben wir Juliane Jaschnow, die selber einen deutsch-russischen Hintergrund hat, die nach Moskau fährt und dort beobachtet, wie die sowjetische Erstürmung des Reichstags reenacted wird. Das ist ja so, das Hissen der sowjetischen Flagge auf dem Reichstagsgebäude ist ja sozusagen die Bildikone für den Sieg über die Nationalsozialisten. Und auch das war schon bereits ein Reenactment, was 2 Tage nach der eigentlichen Erstürmung nochmal stattgefunden hat. Und Marco Mehringer, der seit 2012 sich mit Migrationsbewegungen in Zentraleuropa beschäftigt und auch Flüchtlinge begleitet über die Alpen, die versuchen, die Festung Europas zu erreichen.
Jetzt haben wir von den Preisträgern gehört, die sich mit dem Thema Krieg und Frieden und Fake News auseinandersetzen. Womit, Frau Raab, beschäftigen sich denn die anderen Teilnehmer des Wettbewerbs?
Die anderen Teilnehmer des Wettbewerbs, zum Beispiel Viktoria Vogel, die mittlerweile auch in Seoul in Südkorea lebt, beschäftigt sich in ihrer Arbeit des Leibniz mit dem ostasiatischen Rollenbild, Role Model der Frauen, was dort vorherrscht. Das heißt, es ist das uniformierte, unschuldige Schulmädchen, das als solches in Erscheinung tritt und im Grunde genommen ein Gegenbild ist zu unserer Lolita, wenn man so will. Und Larissa Rosa Lackner, die in die DDR der 80er Jahre zurückgeht und mit ihrer Geschichte Heide eine Biografie konstruiert. Eine junge Frau, die in einem Plattenbau in der Uckermark gelebt hat und als Steinesammlerin gearbeitet hat. Und dann haben wir noch Johannes Kutschera, der von einer ganz anderen Seite kommt, der gar kein fotografisches Narrativ mehr liefert, sondern der eher die Frage stellt, wie werden Bilder zu Bildikonen? Wer hat die Macht über diese Bilder? und sich mit der Distribution und mit der Ikonografie von Bildern beschäftigt.
Gibt es denn etwas im Ausdruck und im Bildaufbau oder auch in der Themenwahl, die so etwas wie eine Tendenz der jungen Fotografie für Sie erkennen lässt?
Also wir beobachten schon seit 2 oder 3 Jahren, dass die Fotografie, die ja ohnehin bereits ihren klassischen Rahmen verlassen hat, dass sie immer weiter eben auch andere mediale Ansätze verfolgt. Da gibt es Filme, da gibt es Installationen, da gibt es auch Raumobjekte. Da wird sozusagen die gesamte Klaviatur der Ausdrucksmöglichkeiten bespielt, um dann in diesem Zusammenspiel mit einem fotografischen Bild und mit einer fotografischen Arbeit eben auch nochmal eine größere Ausdrucksbreite zu erlangen. Und wir beobachten, dass seit 2, 3 Jahren sich die jungen Menschen verstärkt eben auch wieder mit gesellschaftskritischen Zuständen oder auch mit politischen Ansätzen auseinandersetzen.
Gute Aussichten. Im NRW-Forum Düsseldorf werden die Fotografien der Wettbewerbsgewinner 2019 gezeigt und das bis Mitte Februar. Und ein großes Begleitprogramm mit Lesungen, Vorträgen gibt es auch noch. Ihnen, Frau Raab, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Ist es Feuilleton der richtige Ort, sich zu beschweren, dass zu viel geredet wird? In der Welt geht Richard Kämmerlings das Thema immerhin literaturkritisch an, indem er anlässlich des 200. Geburtstags der englischen Schriftstellerin George Eliot die Frage stellt, reden ihre Heldinnen zu viel? Das hat Kämmerlings von Virginia Woolf. Die war, wie viele Schriftstellerinnen und Schriftsteller, durchaus Fan von Eliots ganz großem Roman Middlemarch, gab aber auch zu Protokoll, she allows her heroines to talk too much. Sie erlaubt ihren Heldinnen zu viel zu reden. Edo Rehns vergreift sich dagegen in der FAZ an Rilke, um mit vielen Worten Klage zu führen, dass zu viel geredet wird. Er wünscht sich eine stille Zeit, so weit, so gut. Dass aber jeder, alle Jahre wieder, wenn Herbst ist und ihm das Wort Zeit über den Weg läuft, meint, Rilke zitieren zu müssen, das ist bedauerlich. Nicht bedauerlich wäre es dagegen, wenn einmal Ruhe einkehren wollte, schreibt Rehns. Sicher geht es weiter. Über den Widerspruch zwischen der Adventszeit und der allgemeinen Hektik wird Klage geführt, seit Weihnachten ein einziges Kaufen, Schenken und Reisen ist. Aber das meinen wir gar nicht, fährt er in feuilletonistischem Pluralis Majestatis fort. Wir meinen vielmehr das allgemeine Reden, Brabbeln und Plappern mit Hilfe des Smartphones. Und dann kommt's. Mit den Worten, wenn man sich darauf einen Reim machen wollte, fordert Rehns sich selbst dazu auf, etwas zu tun, was er vielleicht besser bleiben ließe. Dann könnte, geht es nämlich weiter, der, also der Reim, nur ein wenig frei nach Rilke so lauten. Wir alle lallen. Dieser Mensch da lallt und sieht die andere an. Es ist in allen und doch ist einer, welcher dieses Lallen unendlich sanft in seinem Handy hält. Okay. Naja, fährt Rehns selbst noch fort, wir lallen vielleicht nicht alle, einige reden auch ganz vernünftig, was man den soeben zitierten Zeilen nicht wirklich bescheinigen kann. Wo übrigens noch mehr geredet, gebrabbelt und geplappert wird als im Feuilleton, ist natürlich im Radio. Da hat die FAZ richtig gute Nachrichten. So beliebt waren die öffentlich-rechtlichen Radiosender noch nie. Das meldet Jörg Altweg, was geübte Feuilleton-Leserinnen und Leser schon erkennen lässt, dass diese Meldung aus Frankreich kommt. Frankreich hört hin, heißt es da, das Radio boomt, wird aber bestreikt. Und die Techniker verfügen, wie ein Chefredakteur es ausdrückte, den Altweg zitiert, im Radio über die Atombombe, womit das auch mal allgemein bekannt gemacht wäre. Das ist sicher auch nicht die stille Zeit, die Edo Rehns sich wünscht. Der übrigens meint, gegen die Adventshektik sei wohl selbst Greta Thunberg machtlos. Derzeit bestimmt, denn sie ist unterwegs, hat endlich eine Mitsegelgelegenheit von Amerika nach Europa gefunden, wie es Jürgen Schmiede in der Süddeutschen nennt. Und was geschieht da auf hoher See? Wir ahnen es. Reden, brabbeln, plappern. Sie würden sich viel unterhalten an Bord, berichtet die Süddeutsche vom Schiff, auch darüber, ob Angst nicht ein stärkerer Katalysator zum Handeln sei als Liebe. Na, wenn das keine Frage von literarischem Rang ist, die George Eliot in Middlemarch übrigens längst beantwortet hat. Aber keine Sorge, nichts geht verloren. Die Leute werden das alles erfahren, beruhigt die Süddeutsche, im nächsten Video auf der Website von Sailing La Vagabonde, der Seite des Paars mit Kind, das Greta Thunberg nach Europa segelt. Ruhig wird's immer erst, wenn alle schlafen. Also nach dem Sandmännchen. Das Sandmännchen redet übrigens gar nicht. Dabei hat es uns trotzdem viel zu sagen, worauf Holger Gerz in der Süddeutschen hinweist, nachdem er zuvor behauptet hat, der Ostsandmann habe einst an Walter Ulbricht erinnert und der im Westen an Captain Iglo. Als die sehr ostdeutsche Kandidatin Melanie Müller 2014 im Dschungelcamp antrat, erzählt Gerz, hatte sie sich vorher ein Tattoo auf den Hintern stechen lassen, der Sandmann. Darunter der Schriftzug »Schöne Grüße aus dem Osten«. Denn das Ostsandmännchen ist inzwischen das Sandmännchen. Es gibt ja kein anderes. Nun wird er 60 und ist immer noch für alle da. Ein Elder Statesman, beziehungsweise, so Gerz Karlauer zur Nacht, Elder Sandman. Was für eine Geschichte, meint Gerz. Ihr Titel: Schlaft recht schön.
Aber nicht sofort, bitte. Hans von Trotha hat Zitate aus der Süddeutschen Zeitung und anderen Feuilletons wieder mal aufs Schönste miteinander verbunden.